ARD.
Mir sträubt sich innerlich alles, wenn ich daran denke, dass die Wagenknecht irgendwo Einfluss auf die Regierung hat.
Wir haben in Sachsen spürbar die Situation, dass ein Teil der CDU das nicht möchte.
Die Demokratie gebietet es, dass man ohnehin mit jedem reden muss.
Das muss die CDU klären. Sie muss erklären intern, mit wem sie denn gemeinsam wollen.
Was Sachsen bewegt. Der dornige Weg zur Brombeerkoalition. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Und wieder sind 2 Wochen ins Land gegangen. Seit unserem ersten Podcast, der Weg zur Brombeerkoalition ist nicht weniger dornig geworden, das Kennenlernen wurde intensiviert und wir sind tatsächlich einen Schritt weiter.
Ja, Montag, Dienstag und Mittwoch wurde verhandelt und jetzt heißt es voraussichtlich sondieren.
Eine solche Koalition wäre auf jeden Fall politisches Neuland, wenn sie denn zustande kommt. Und deshalb wollen wir den dornigen Weg zur Brombeerkoalition journalistisch besonders begleiten. Alle 14 Tage wollen wir von der Landespolitikredaktion von MDR Sachsen erzählen, wie es vorangeht bei den eventuell Brombeerkoalitionären und das aktuelle politische Geschehen im Hinblick auf die komplizierte Regierungsbildung einordnen. Heute am Mikrofon Uta Deko
und Daniel Schrödel. Dies ist die 2. Folge unseres Podcasts Was Sachsen bewegt, der dornige Weg zur Brombeerkoalition. Diese Sendung wird bei MDR Sachsen, das Sachsenradio, ausgestrahlt und natürlich auch in der ARD-Audiothek ist diese Sendung zu finden als Podcast. Aufzeichnung ist Freitag.
Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt einen Schritt weiter. Stand jetzt haben sowohl der SPD als auch der BSW-Landesvorstand der Aufnahme von Sondierungsgesprächen zugestimmt. Die CDU wird noch tagen, aber auch da waren im Hintergrund zuversichtliche Stimmen zu hören und dann könnte es nächste Woche Dienstag schon weitergehen.
Grundlage soll ja ein Papier sein, auf das man sich noch Mittwochabend geeinigt hatte. Du hast gestern Donnerstag dann die Inhalte bei uns online zusammengefasst. Ist ja etwas länger geworden. Das können wir auch hier im Podcast nicht alles aufführen, aber das Wesentliche, das wollen wir ansprechen.
Ja, genau. Und wesentlich ist ja manchmal auch das, was nicht drinsteht. Und was öffentlich beispielsweise von Sarah Wagenknecht ja immer als größter Knackpunkt diskutiert wird, das steht eben nicht drin. Nichts Konkretes zum Ukraine-Krieg oder zur Stationierung von Waffensystemen. Dafür wird ersichtlich, wo man zusammenkommt, wo es noch Redebedarf und wo es noch Unterschiede gibt.
Das Papier ist in 6 Themenbereiche gegliedert. Alles Themen, die auch im Wahlkampf eine wesentliche Rolle gespielt haben. Aber hören wir vielleicht erstmal, was Sabine Zimmermann, die BSW-Chefin von Sachsen, dazu sagt.
Wir haben uns auf gute Schwerpunkte verständigt und wir sagen, dass die CDU ja schon auch gerade im Bereich der Finanzen auf uns zugegangen ist und die SPD natürlich auch im Bereich der Migration einige Zugeständnisse sozusagen gemacht hat. Wir sind da schon ein Stückchen weitergekommen und das ist, denke ich, auch gut so.
Die Asylpolitik soll verschärft werden. Das ist der Kern in dem Bereich. Irreguläre Migration soll begrenzt werden. Asylbewerber sollen regelmäßig gemeinwohlorientierte Tätigkeiten aufnehmen, steht da. Aber eben auch, dass die Kommunen stärker bei der Integrationsarbeit unterstützt werden sollen. Was noch nicht geeint ist, ist das Wahlkampfversprechen von Ministerpräsident Kretschmer, eine Grenzpolizei einzuführen. Dazu hat er sich dann bei Maybrit Illner im ZDF geäußert.
Die sächsische Grenzpolizei ist aus meiner Sicht notwendig aus 3 Dingen. Ich komme aus der Grenzregion, aus Görlitz. Ich habe die Grenzkriminalität erlebt, was Kfz-Diebstähle angeht. Ich sehe diese Drogen, diese Crystal Meth, die furchtbare Teufelsdroge. Und ich sehe eben auch, dass wir einen eigenen, auch sächsischen Beitrag, also einen Beitrag der Bundesländer bringen müssen, um im Hinterland der Grenze auch da diejenigen aufzugreifen, die sich dort bewegen. Also ein Dreiklang aus den Maßnahmen. Ich bin ganz froh, dass wir da auch ein gutes Verständnis haben, dass wir das sicherlich auch in der neuen Landesregierung durchsetzen.
Also er ist optimistisch.
Ja, im Papier, da steht die Sichtbarkeit der Polizei, die soll in allen Regionen erhöht werden. Aber am Ende fragt man sich, woher die ganzen Polizisten nehmen, oder?
Ja, genau. Und das ist auch der Punkt. Am Ende hängt ja alles an Ressourcen und an Finanzen. Nach allem, was ich gehört habe, waren das Thema Asyl und Migration und eben das Thema Finanzen dann auch die beiden, die am heftigsten diskutiert wurden und bei den Finanzen deutet sich jetzt tatsächlich auch eine Kurskorrektur, würde ich es mal nennen, an.
Ja, wenn Frau Zimmermann davon spricht, dass bei den Finanzen, dass sich da eine Flexibilisierung der Schuldenbremse, dass man da vorangekommen sei und dass sich die anderen Parteien da auf das BSW zubewegt haben, dann lese ich im Papier aber nicht, dass die Schuldenbremse, dass die tatsächlich in Frage gestellt wird.
Und dazu bräuchte man ja auch eine 2/3-Mehrheit, das geht also über die 3 Partner hinaus und bei der Zusammensetzung des Parlaments ist das ja, also ich würde sagen, momentan eher unwahrscheinlich, dass man die zusammenbekommt, aber und da ist das eben eher, wo auch die SPD einen Punkt für sich verbuchen kann. Da ist man also nicht nur aufs BSW zugegangen, sondern da konnte die SPD auch einen Punkt für sich verbuchen. Denn die hat ja schon lange darauf gedrängt, die Milliarden, die in den Generationenfonds fließen, also für die Pension zurückgelegt werden, diese Milliarden eher zu nutzen, um wichtige Investitionen im Freistaat anzukurbeln und zu machen. Also das ist wahrscheinlich mit Flexibilisierung gemeint, dass man da die Wege nutzt, die möglich wären. Und in diese Richtung geht es jetzt.
Für uns als SPD ist es wichtig, dass wir in Sachsen mehr Zukunftsinvestitionen ermöglichen für eine neue wirtschaftliche Dynamik und sichere Arbeitsplätze, wo am Ende alle Leute ordentliche und faire Löhne bekommen. Also beim Thema Finanzen ist klar, dass jetzt die Tür offen ist für eine Zukunftsinvestitionsstrategie statt einer Kürzungspolitik. Das war einer der großen Punkte der SPD, Stichwort Sachsenfonds. Und es ist gut, dass BSW das unterstützt und dass sich die CDU hier bewegt hat. Wir wollen, dass wieder vor jeder Klasse eine Lehrerin und ein Lehrer steht. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns darauf einigen konnten, dass wir ja auch mehr in Schulsozialarbeit und Schulassistenz investieren. Und im Gesundheitsbereich gibt es ein klares Bekenntnis zur Gesundheitspolitik von unserer Gesundheitsministerin Petra Köpping. In einem ganzen Maßnahmenpaket wollen wir dafür sorgen, dass in ganz Sachsen es eine gute Gesundheitsversorgung gibt.
Und da ist SPD-Landeschef Henning Hohmann beim Thema Gesundheit, also dem Bereich der Spitzenfrau der SPD, Gesundheitsministerin Köpping, steht viel von dem drin, was Frau Köpping ohnehin wollte, finde ich. Krankenhausstandorte erhalten, die Landarztquote zu erhöhen und um eine Quote für Zahnärzte, Pharmazeuten und Fachärzte zu erweitern.
Und da waren sich wohl alle, habe ich gehört, recht schnell einig bei diesen Punkten. Was da aber zum Beispiel noch unterstrittig steht, ist die Gründung einer privaten medizinischen Hochschule in Mittweida. Ein zweites Lieblingsprojekt der SPD, das sie in der vergangenen Legislatur nicht durchgekriegt hatte, steht jetzt auch in dem Papier, ein Vergabegesetz, allerdings dann versehen mit dem Zusatz modern und bürokratiearm.
Daran haperte es ja bisher. Die CDU, die Wirtschaft hatten den Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium als zu bürokratisch abgelehnt. Aber zumindest haben die drei Verhandlungsparteien sich auf die Fahnen den Bürokratieabbau geschrieben. Aber den haben ja schon immer alle Parteien angekündigt. Jetzt heißt es wieder, Förderung soll verschlankt werden, Pauschalen stattdessen sollen eingeführt werden, weniger Kontrolle.
Ja, genau. Thema Kita-Bildung, auch das ein wichtiger Punkt, an dem das Finanzierungsproblem auch nochmal ganz deutlich wird. Vergessen wir nicht, wir haben ja aktuell sogar eine Haushaltssperre im Freistaat, ob der Finanzlage. Und da steht dann eben, man werde zum Punkt Kita-Finanzierung, Kita-Gebühren weiter beraten. Da drängen ja die Kommunen auf eine bessere finanzielle Ausstattung. Das sei allen bewusst, war zu hören. Aber da wurde man im Papier jetzt auch nicht konkreter. Das kostenlose Mittagessen, das das BSW gefordert hat, das würde ja auch Millionen kosten, steht also auch unterstrittig, aber nicht, weil die anderen dagegen wären, sondern weil es schlicht eine Finanzierungsfrage ist. Die CDU hatte im Wahlkampf ein kostenloses Vorschuljahr angekündigt. Alles wird man sich eben nicht leisten können, also muss weiter diskutiert werden.
Überrascht hat mich der Satz im Papier, die Anforderung an den Zugang zum Gymnasium, die wollen wir klarer fassen und die Wertschätzung für das Potenzial der Oberschule erhöhen, damit das Schulsystem unterschiedliche Begabungen von Heranwachsenden gleiche Erfolgsaussichten einräumt. Heißt konkret, man will weniger Schüler am Gymnasium. Eine BSW-Forderung, häufig auch bei der CDU zu hören, oder?
Naja, aber da wird der konkrete Weg eben spannend werden. Momentan, jetzt einmal mal ehrlich, ist der Lehrermangel, der Stundenausfall ja genau an den Oberschulen am heftigsten. Also auch da wird es spannend sein. Es ist spannend zu lesen. Man sieht, was man auch hört, dass sich alle aufeinander zubewegt haben, dass Themen so diskutiert wurden, dass man sich die Standpunkte der anderen angehört hat, seine eigenen dargelegt hat. Also, dass die Gespräche bis hierhin konstruktiv gewesen seien. Das steht nicht nur in der kargen Pressemitteilung vom Mittwoch, sondern das hört man eben auch von den Verhandlungspartnern. Aber man wird am Ende schauen müssen, da ist noch ganz viel zu besprechen.
Hören wir mal rein, was die Einschätzung von CDU-Fraktionschef Christian Hartmann ist, allerdings vor der Landesvorstandssitzung.
Also ich glaube, dass wir derzeit überhaupt gar keine Kompromisslinien haben, sondern wir ein Papier erarbeitet haben, in dem erkennbar ist, wo eine Basis besteht zu Themen, beispielsweise zu grundsätzlichen Gegensteuern der Migrationspolitik, zu grundsätzlichen Fragen wie Bürokratieabbau. Es zeigt sich, dass es eine ganze Reihe von Themen gibt, wo man das Problem erkennt, wo man aber über Instrumente sprechen muss, wie zum Beispiel in der Finanzpolitik. Und es zeigen sich eben Themen, wo man sagt, da sind Linien, die sehr schwer zu überschreiten sein werden. Und da wird die Frage sein, wie man damit umgeht. Und auf der Basis ist es jetzt zu entscheiden, ob man in vertiefte Verhandlungen geht. Denn bisher haben wir im Grunde eine Basis geschaffen, auf der man die Frage beantworten kann, lohnt es sich zu sondieren oder nicht. Nicht mehr und nicht weniger liegt vor.
Das also der Stand Freitag.
Das Ergebnispapier zeigt, dass eine stabile Regierung möglich sein könnte. Es ist sinnvoll, ernsthaft über eine gemeinsame Koalition zu sprechen. Und genau das wollen wir jetzt tun. Deshalb darf man auch dieses Ergebnispapier nicht zu hoch hängen. Es ist eine erste Orientierung, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Die Kennenlerngespräche sind jetzt beendet. Wir werden das Papier jetzt auch noch mal mit Berlin natürlich besprechen und werden uns da noch mal zusammensetzen, aber ich denke, das ist eine gute Grundlage, um weiterzuarbeiten.
Wir verhandeln mit dem BSW hier in Sachsen. Die Verhandlungsgruppe macht den Eindruck, als ob sie ernsthaft bemüht und gewillt ist, Verantwortung im Freistaat mittragen zu wollen. Wie gesagt, das werden wir in den einzelnen Fragen möglicherweise vertieft diskutieren. Wir verhandeln nicht mit Sarah Wagenknecht und insoweit wird es hier eine Entscheidung geben müssen. Und die Frage, welche Relevanz die Äußerungen von Sarah Wagenknecht haben, ist eine Frage, die Sie dem BSW hier in Sachsen stellen müssen und nicht mir.
Also von allen drei Parteien, CDU, BSW, SPD, ist zu hören, Sie seien davon überzeugt, dass eine stabile Regierung für Sachsen die beste Variante wäre. Und man nimmt sich Stand jetzt gegenseitig ab, dass ihr das ernst meint mit den Bemühungen, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Dabei war es im Vorfeld ja durchaus ganz schön turbulent ringsrum um die Kennenlerngespräche.
Fangen wir vielleicht mal an zu reflektieren, wie sich diese Gespräche in der Woche dargestellt haben. Davor war ja nach den Aufregungen der konstituierenden Landtagssitzung fast ein wenig Ruhe eingezogen, aber nur fast. Kommen wir noch drauf?
Genau. Schauen wir mal auf den Montag. Da hatten wir dann ja hier in der Redaktion ein Déjà-vu. Es ist tatsächlich schon schwierig, Bilder zu bekommen von den handelnden Personen, geschweige denn Töne zu bekommen. Das selbstverordnete Vertraulichkeitsgebot, das muss man sagen, das hat tatsächlich gehalten und so war es eben auch in dieser Woche.
Ja, am Montag zum Auftakt haben wir es wirklich versucht, Auftaktbilder zu bekommen von allen gemeinsam. Keine Chance. Dann haben wir extra vor der Staatskanzlei gewartet und die einzigen, die wir vor die Kamera bekommen haben, das waren die BSW-Verhandler. Und BSW-Fraktionschefin Sabine Zimmermann hat dann sehr gelassen nochmal verteidigt, dass man eben sich so lange Zeit für die Kennenlerngespräche nimmt. Man sei gut im Zeitplan, sagte sie noch zu mir.
Naja, gut im Zeitplan. Zuletzt hatten wir um diese Zeit schon Koalitionsgespräche. Anfang Dezember stand da schon ein Koalitionsvertrag 2019. Das scheint schwer zu erreichen auf dem Weg. Aber vielleicht braucht es ja nach den ganzen Kennenlerngesprächen dann weniger Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen. Muss man mal sehen. Wir haben ja Zeit bis Ende Januar, bis ein Ministerpräsident gewählt werden soll. Und in der letzten Folge hatten wir hier ein bisschen gescherzt über den inflationären Gebrauch des Wortes vorsichtig optimistisch im Zusammenhang mit den Gesprächen und Bemühungen. Zumindest da war Sabine Zimmermann, die sächsische BSW-Chefin, ja am Anfang der Woche dann schon mal einen Schritt weiter. Von vorsichtig optimistisch zu zuversichtlich.
Ja, weil ich sehe, dass wir gut inhaltlich arbeiten und dass da auch dann absehbar ist, dass wir hier auch inhaltlich was Gutes zustande bringen werden. Und darum geht's ja. Es geht ja darum, dass die Bürger und Bürger hier eine stabile Regierung bekommen und dass es um Themen geht, die bearbeitet werden, was ihre Probleme sind. Und deshalb bin ich da ganz zuversichtlich. Wir sitzen hier zusammen, alle wollen was verändern und das ist, glaube ich, auch das Ziel von dieser Koalition.
Ja, ich war echt überrascht von dieser Zuversicht, die sie da beschreibt, denn zuvor hat es ja genügend Störfeuer wieder mal gegeben.
Genau, reden wir mal zunächst über den Brief früherer CDU-Funktionäre.
In dem ein Kurswechsel der CDU verlangt wird, unterschrieben beispielsweise vom ehemaligen Landrat und Landräten, aber auch von zwei ehemaligen Ministern, Ex-Justizminister Kolbe und Ex-Landwirtschaftsminister Frank Kupfer. Die zentralen Ziele der CDU ließen sich nicht mit Rot-Grün-Dunkelrot verwirklichen. Wir haben mit Frank Kupfer darüber gesprochen.
Wir machen uns Sorgen um dieses Land. Hass und Hetze nehmen immer mehr zu. Das Vertrauen in die Demokratie, gerade im Ostdeutschland, schwindet. Und wir sind der Meinung, man kann nicht 30% der Wähler oder fast 30% der Wähler einfach so ausgrenzen. Wir wollen Brücken bauen. Und zum Brücken bauen heißt, dass alle demokratisch gewählten Abgeordneten mit anderen demokratisch gewählten Abgeordneten reden. Und von vornherein zu sagen, mit denen reden wir nicht, das halten wir nicht für den guten Weg. Und ich glaube auch nicht, dass das die Demokratie stärken wird.
Mhm, darauf angesprochen, dass die CDU vor der Wahl versprochen hat, keine Koalition, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Darauf angesprochen, dass mehr als 50% der Wähler der CDU bei der Landtagswahl ja angegeben hatten, in Umfragen, die wir am Wahltag gemacht haben, sie haben vor allem die CDU gewählt, um die AfD an der Macht zu verhindern. Darauf antwortete dann Kupfer.
Ich will es nicht den Wahlkampf kommentieren, das steht mir auch gar nicht zu. Wir haben dort um jedes Zehntelprozent gekämpft als Union. Und das war auch richtig, dort klare Aussagen zu treffen. Aber jetzt sind wir nach der Wahl und jetzt heißt es, eine Regierung zu bilden in Sachsen. Und die bisherige Regierung, Rot-Grün und die CDU in der Führungsposition, haben keine Mehrheit mehr. Wir müssen uns nach anderen Mehrheiten umgucken.
Naja, das stimmt so nicht. Es ist ja vor der Wahl rauf und runter diskutiert worden, dass es genau dazu kommen könnte. Und mit viel Ausweichen ist da eben absichtlich nicht ausgeschlossen worden, dass man mit dem BSW koalieren würde. Anders eben als das klare Nein in der Zusammenarbeit mit der AfD, die ja in Sachsen als rechtsextrem eingestuft ist.
Ich maße mir nicht an, eine Partei als extremistisch einzustufen. Die Sarah Wagenknecht kenne ich nur von der kommunistischen Plattform. Und ich habe den Sozialismus erlebt und ich möchte das nicht wieder erleben. Und deswegen, mir sträubt sich innerlich alles, wenn ich daran denke, dass die Wagenknecht irgendwo Einfluss auf die Regierung hat.
Aber wie weiter mit der AfD gehen würde, das hat uns dann eben Herr Kupfer doch nicht verraten. Mit den Leuten reden, das sollte man tun. Sondierungsverhandlungen fordere man aber nicht, meinte er dann auf Nachfrage. Und da muss ich sagen, da geht's mir dann schon wie dem Landrat Greichen, der dann mit Blick auf den Brief gesagt hat.
Also die Demokratie gebietet es, dass man ohnehin mit jedem reden muss. Das tun wir im Kreistag über alle Parteien zu jeder Frage. Da hat jeder ein Rederecht. Worauf der Brief jetzt genau abzielt, das hat sich mir nicht erschlossen. Wenn es sich darauf abzielen sollte, dass man damit verknüpft, dass man mit der AfD reden sollte, um eine gemeinsame Regierungsbildung hinzubekommen, dann kann ich davon nur abraten und unterstütze dies nicht mit. Nach meiner Einschätzung gibt es in der AfD sehr viele Menschen, die im Grunde unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Und die Verfassung, die wir haben, die wir Grundgesetz nennen, ist nach meiner festen Überzeugung die Grundlage dafür, dass wir in einem Land leben, welches uns allen, die hier leben, ein Höchstmaß an persönlichen Freiheiten zusichert, wie kaum ein anderes Land auf dieser Welt.
Naja, und da muss man sagen, wenn man sich auch hier bei der CDU-Fraktion oder so umhört, die ja mit der AfD in der vergangenen Legislaturperiode zumindest viele Abgeordnete schon zu tun hatten, dann hört man eben genauso ein Meinungsbild. Ne? Wir können jetzt nicht etwas anderes machen als das, was wir vor der Wahl gesagt haben. Zum Beispiel Ex-Landrat Schupalla meinte dann noch, der Brief sei zu flach. Und eben genau diesen Tenor, wir haben vor der Wahl was versprochen, daran gilt es sich zu halten. Und er wirkte dann tatsächlich schon ein bisschen genervt.
Und es gilt darauf, in dieser Phase den Ministerpräsidenten zu unterstützen und in der Partei Geschlossenheit zu zeigen in der gesamten Sache und nicht noch irgendwelche andere Sachen rauszulocken. Und dann ist es immer meiner Ansicht nach schwierig, wenn das in so einer Phase von angesehenen, hochkarätigen Personen kommt, die ja die Unterschreiber dort sind, und das nicht abgestimmt wird innerhalb auch der Partei. Ein bisschen Disziplin, gerade in dieser Frage, gehört jetzt dazu. Nochmal dazu, meine Unterschrift würde das nicht bekommen, wenn ich gefragt werde.
Ja, angesehene, hochkarätige Leute, das stimmt, aber eben auch Leute, die schon seit Jahren nicht mehr in Verantwortung sind, das muss man dazu auch sagen.
Ja, es ist ein dorniger Weg für alle Beteiligten, dass mit Sarah Wagenknecht eben viele in der CDU hadern. Das zeigt sich auch bei der Wortmeldung der Heimatunion in der sächsischen CDU, die ja auf eine Minderheitsregierung nochmal drängte.
Aber dass der Ministerpräsident genau das ablehnt, Daniel, weil er ja bei dem Thema jedes Mal neue Mehrheiten suchen müsste, und es zeigt sich ja jetzt, wie schwierig das Verhandeln ist. Also er wäre dann ja quasi in Dauerverhandlungen mit den Fraktionen im Landtag. Und dann muss man auch noch sagen, der Thüringer Ministerpräsident Ramelow, der das ja hatte, der hat zuletzt noch gesagt, aus Erfahrung empfehlen würde er das niemandem. Also das ist ja einfach auch mal Stand der Dinge. Sabine Zimmermann hatte auf diese Wortmeldungen aus der CDU allerdings reagiert, das war erwartbar, hat die Unionsspitze aber wohl nicht sehr erfreut, weil sie dann gefordert hat, die Zeit der Sticheleien müsse jetzt vorbei sein, und in der Union war man da der Meinung, die sollten das doch nicht überbewerten, diese Wortmeldungen.
Also das muss die CDU klären, sie muss klären intern, mit wem sie denn gemeinsam wollen. Und da haben wir jetzt keinen Einfluss drauf, aber es muss geklärt werden, sodass wir dann auch wirklich in eine Sondierung gehen können, wenn es denn wirklich so gewünscht ist.
Ja, soweit also zu den Schmerzen der CDU. Dabei hatten die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder doch zuvor so geworben. Zumindest verstehe ich den Gastbeitrag der drei Ministerpräsidenten von Sachsen, Brandenburg und Thüringen in der FAZ genau so, indem sie für einen Waffenstillstand warben und die Bundesregierung aufforderten, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Es gab ja auch prompt Applaus von Sarah Wagenknecht. Das sei ein kluger, differenzierter Beitrag gewesen, aber auch von Egon Krenz beispielsweise. Genau.
Und da hieß es ja dann auch prompt von den Kritikern, wenn der Applaus von Leuten wie Krenz komme, dann müsse man doch mal einfach nachdenken, was man da gemacht habe. Die FDP-Abgeordnete, EU-Abgeordnete Strack-Zimmermann, die sprach, ist ja bekannt für eine harte Sprache, die sprach dann von einem rückgratlosen Kotau. Die Grünen sagten, die Botschaft des Artikels sei doch lediglich, wie mache ich mich koalitionsfähig fürs BSW. Und da sind wir eben bei den Schmerzen für die CDU. Ich glaube, in der Bundespolitik wurde noch nie so intensiv geredet über Koalitionsanbahnungen in den Bundesländern, wie das aktuell der Fall ist. Da ist tatsächlich mehr zu hören im Bund als von denen, die hier in Sachsen verhandelt haben. Beispielsweise hatte ja am Sonntag Friedrich Merz bei Karin Mioska in der ARD sich auch geäußert, hatte dann quasi erklärt, mit dem Artikel der drei Ministerpräsidenten könne er leben. Auch damit, dass etwas derartiges in Präambeln von Länderkoalitionsverträgen stünde. Er hat aber auch klare Grenzen gezogen, aber es war schon ein schwieriges Gespräch.
Es ist doch allgemein gut, dass wir alle der Meinung sind, dass wir mehr Diplomatie und mehr Friedensverhandlungen
brauchen. Genau, aber Sarah Wagenknecht, das wissen Sie, geht ja noch einen Schritt weiter und sagt, wir verurteilen oder wir wollen die Stationierung der US-Mittelstreckenlinie nicht
in Deutschland. Entscheidet keine Landesregierung in Deutschland und da wird es auch keine Präambel oder sonstigen Festlegungen geben. Die CDU-Position wird weder in Thüringen noch in Sachsen aufgegeben.
Und wenn Frau Wagenknecht nicht darauf besteht, dann gibt es keine
Koalition. Dann ist das Thema beendet.
Da ist Ihre Grenze.
Wir werden diese Grenze nicht überschreiten.
Mittelstreckenraketen würden dann wegen bestehender Verträge ohnehin im Westen stationiert. Da sei Sachsen beispielsweise gar nicht betroffen. Und diese Position, so betont Merz, sei mit Sachsens MP Kretschmer abgestimmt. Der wisse schließlich auch als stellvertretender Parteivorsitzender der CDU um seine Verantwortung an der Westbindung und der NATO-Mitgliedschaft. Daran sei eben nicht zu rütteln.
Die Beschreibung der Lage ersetzt ja noch keine Politik. Nur wir lassen uns von Frau Wagenknecht nicht am Nasenring durch die Manege ziehen.
Naja, und prompt kritisierte Sarah Wagenknecht dann am Dienstag, dass Merz hier Vorgaben mache. Sie würde es ja so angeblich nicht machen. Und da hatte es am Dienstag dann ein Treffen mit ihr und den Landtagsfraktionen gegeben. Allerdings muss man auch sagen, ohne die Personen, die verhandeln in Sachsen, die waren ja hier am Dienstag tatsächlich zur gleichen Zeit hier in Gesprächen.
Also die Situation ist unterschiedlich. Wir werden möglicherweise auch in einzelnen Ländern, also wir werden wahrscheinlich unterschiedliche Entscheidungen fällen. Das ist liegt in der Natur der Sache. Also wir haben natürlich eine andere Situation, wenn wir nur einen Partner haben, mit dem wir regieren würden, als wenn man mit Zweien verhandelt. Bei Zweien ist es so, dass die sich die Bälle zuspielen, offenbar auch teilweise vielleicht auch ohne uns verhandeln und wir dann eben quasi die Ergebnisse bekommen. Also das merkt man auch schon. Wir haben in Sachsen spürbar die Situation, dass ein Teil der CDU das nicht möchte. Also ich hatte bei Herrn Kretschmer und habe das auch immer noch, auch in dem Gespräch damals, das Gefühl, dass er ehrlich eine solche Koalition möchte, und also mit uns. Aber es ist ja so, das hat man ja auch bei der Wahl des Vizepräsidenten gesehen, Teile der CDU wollen das nicht. Die organisieren sich auch zunehmend in Sachsen. Das setzt die Verhandler der CDU unter Druck, dass sie eben nicht so viele Kompromisse machen, weil sie sonst sozusagen den Gegenwind aus den eigenen Reihen noch schärfer spüren. Das ist ein objektives Problem, wenn man einen Partner hat, der es eigentlich nicht will. Oder bei dem Teile es nicht wollen. Also es muss ja am Ende eine Mehrheit sein. Ne? Also deswegen reicht ja, wenn meinetwegen 7, 8 Leute im Parlament das partout nicht wollen und auch keine Kompromisse wollen, dann bewegt sich halt sehr wenig. Die SPD in Sachsen und Thüringen ist wahrscheinlich von dem Trauma ihres Absturzes, hat sie sich noch nicht erholt und ist deswegen extrem schwierig. Das ist in Brandenburg anders. Also man kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie es ausgeht, aber es ist auf jeden Fall in jedem Land eine spezielle Situation und wir werden auch in jedem Land einzeln entscheiden. Das wird nicht irgendwie pauschal sein, wir machen überall oder wir machen nirgends, sondern wir werden uns sehr genau in den einzelnen Ländern die Möglichkeiten ansehen, die wir haben und dann entsprechend entscheiden.
Davon, dass die CDU-Teile, die eine Koalition mit dem BSW nicht wollen, sich hier zunehmend organisieren, haben wir zumindest bisher noch nichts mitbekommen. Aber Wir bleiben ja an den Recherchen dran. Aber stellen wir fest, da werfen sich die beiden Bundesvorsitzenden also jetzt mal gegenseitig vor, sich zu sehr einzumischen. Ich habe gehört, bei den Verhandlungen am Dienstag habe dann der eine oder andere ob dieser Aussagen von Frau Wagenknecht geschmunzelt, weil die ja parallel zu den Verhandlungen kamen, eben weil man zu dem Zeitpunkt gerade eigentlich auf einem guten Weg war und das Vertrauen gegenseitig entstanden war. Okay, die meinen es hier wirklich ernst. Die wollen wirklich alle, die hier am Tisch sitzen, regieren gemeinsam möglicherweise.
Aber da sind wir bei den Schmerzen der Parteichefin Wagenknecht, bei der man manchmal den Eindruck hat, dass sie selbst gar nicht so genau weiß, ob sie das will oder ob ihr das bei ihrem Ziel Bundestagswahlen nicht sogar schadet. Das würde oder wurde ja auch in dem Duell mit AfD-Chefin Weidel bei Welt TV deutlich, als sie da sehr angefressen Alice Weidel ob ihre Angriffe attackierte.
Ich habe mir angesehen, im Vorfeld auch des Duells haben sie mich an verschiedenen Stellen als nützlichen Idioten der Altparteien, als Steigbügelalter bezeichnet. Sie haben verbreitet, dass wir oder so geraunt im Wahlkampf, wir seien irgendwie ein U-Boot, das von der Regierung installiert wurde. Und ehrlich gesagt, das finde ich ehrenrührig und eher abschneidend. Und das, womit Sie das begründen, ist, dass wir jetzt zurzeit in solchen Sondierungsgesprächen sind. Das ist aber genau das, was Sie für die AfD ja auch möchten. Also Sie sagen ja ganz offen, und das ist ja auch nicht ehrenrührig, dass Sie mit der CDU koalieren wollen. Ich finde, wenn Sie das möchten, sollten Sie uns das nicht vorwerfen.
Naja, und dann betont sie eben immer wieder, man würde ja nur dann in eine Regierung gehen in den Ländern, wenn man wirklich, wirklich was verändern könnte. Aber natürlich ist genau hier das Problem, genau da sind die Schmerzen der Sarah Wagenknecht. Das Bündnis hat aus dem Stand beachtliche Wahlerfolge erzielt, aber das muss man sagen, das Geschäftsmodell war eben Opposition. Und immer zu sagen, dass man Dinge besser kann regieren, aber erst recht in der Dreierkoalition heißt ja, dass man Kompromisse machen muss, dass man Zugeständnisse machen muss. Da bekommt dann keiner von den dreien die hundertprozentige Parteilinie durch. Und da wird sich jetzt mal zeigen müssen, ob man dazu bereit ist. Damit kann man eventuell beim Wähler punkten, weil man eben als ernsthafter Akteur wahrgenommen wird. Es kann aber eben auch schiefgehen, je nachdem, wie es in der Regierung läuft. Und das sind die Schmerzen von Sarah Wagenknecht.
Ja, da sind wir bei den Wählern. Wir haben uns ja fest vorgenommen, in jeder Podcast-Folge wollen wir mit Menschen aus der Region über ihre Erwartungen an eine Brombeer-Koalition reden. Und klar ist, egal wer es dann tatsächlich wird in der Staatsregierung, die dann eventuell kommt, eines der schwierigsten Themen in Sachsen ist nach wie vor die Bildungspolitik, der Lehrermangel und der Unterrichtsausfall. Und das Thema beschäftigt Ronald Lindecke schon seit Jahren. Die Haltung von CDU und SPD kennt der Görlitzer Kreiselternratsvorsitzende bestens. Und deswegen habe ich ihn vor allem gefragt, was seine Erwartungen an das BSW sind.
Der frische Wind ist etwas, das kann auch kalt sein, wissen Sie? Wir brauchen in Wissen den Wind, mal so gesehen. Jetzt könnte es sein, dass genau diese dann halt diesen Auftrag erhalten, tatsächlich in diesem Bereich tätig zu werden. Ich wünsche mir einfach, dass Sie sich die nötige Hilfe holen bei denen, die da unterwegs sind, wie man die Probleme lösen kann.
Ja, und bei allem guten Willen der letzten Jahre, Stichwort Verbeamtung, das Problem Lehrermangel im ländlichen Raum, das kriegt man nicht allein durch Geldanreize in den Griff, so Lindecke.
Geld ist nicht mehr das Kriterium. Ein Lehrer verdient sehr gutes Gehalt. Da spielt die Buschzulage sozusagen nicht mehr so die große Rolle.
Für Lindecke sind es die weichen Standortfaktoren, die zählen, wenn es darum geht, Lehrer in die Fläche zu bekommen.
Wenn ich das dann aufzähle und dann wieder schaue, wie es bei uns aussieht in der Region, wenn ich da schon 30% Stundenauswahl habe und dann komme ich mit meinem Kind aus der Großstadt, dann sage ich mir auch, naja, dann lieber doch in der Großstadt bleiben. Dort ist das Umfeld halt für mich bequemer, weicher, das Leben süßer. Was helfen könnte, ist die Beschleunigung des ÖPNVs. Wenn ich es schaffen würde, dass Görlitz oder Löbau sozusagen Randgebiet von Dresden wird, in der Erreichbarkeit, sprich mal eine Fahrstrecke von, spekulieren wir mal, 40 Minuten, dann kann ich auch in Dresden wohnen und habe meine Schule in Görlitz.
Und das zeigt ja schon, was der Herr Lindecke da sagt. Ne? Das ist die Einsicht eben vor Ort, dass es so einfach nicht geht. Da gibt es keine einfache Lösung, um den Lehrermangel zu beheben, sondern da muss man an ganz vielen Strippen ziehen. Und das hat man selbst als Landesregierung nicht allein in der Hand, weil dann ja auch noch die Frage ist, was machen die Kommunen vor Ort, wie agieren die Landkreise etc. Ne? Also es wird nicht einfach, solche Probleme zu lösen.
Und das weiß er bestens und er klagt auch nicht nur. In Zusammenarbeit mit der TU Dresden hat er selbst angepackt und Lehramtsstudenten an die Schulen in seiner Region geholt. 45 Studierende wurden mit einem neuen Ansatz für das Schulpraktikum gelockt.
Also die Dresdner Universität ändert das Format ihres bis jetzt geltenden Lehramtsstudiums. Wir verändern also für uns exklusiv zunächst erstmal den Praxisanteil. Normalerweise macht man das im Block über einen Monat an in der Schule. Wir entzerren das mit ihnen zusammen auf einmal die Woche. Das heißt, die gehen viermal im Monat an einem Freitag an eine Schule bei uns in die Region, immer zu viert. Immer in die gleiche Klasse. Zunächst bei uns beginnend mit der 5. Klasse.
Und ehemalige Lehrer, die nicht mehr im Schuldienst sind, die betreuen die jungen angehenden Lehrer. Und laut Lindecke ist das für die Schulen und auch für die Studierenden eine echte Win-Win-Situation.
Natürlich ist es auch schön für Studenten, wenn die nicht alleine sozusagen in so einer Schulklasse stehen, sondern es zu viert. Das stärkt denen den Rücken. Das stärkt denen auch den Rücken in den Klassenleiterzimmern. Weil dann sitzt ein Nipplus einer, das kann eigentlich nur befruchten. Also da nimmt dann auch wieder ein bisschen die Energie mit von den jungen Leuten. Gleichzeitig aber haben wir den Effekt, dass wir es unmittelbar und sofort Ausfallstunden reduzieren können und auch für die Region eine Perspektive bieten, derart, dass wenn wir die Studenten erstmal für uns begeistern, für die Region begeistern, dass wir die dann auch halten können.
Ja, und mit Blick auf die vielleicht mögliche Brombeer-Koalition hofft Lindecke, dass dieses Pilotprojekt auch nach dem aktuellen Schuljahr weiterläuft und vielleicht sogar ausgeweitet wird. Skeptisch ist er, ob Wahlkampfversprechen wie der von der SPD geforderte Ausbau der Schulsozialarbeit umgesetzt werden kann.
Schulsozialarbeit ist etwas, was an die Kreise gebunden ist. Und je komfortabler jemand ausgestattet ist, umso mehr Schulsozialarbeit kann er sich leisten. Landkreise wie Görlitz zum Beispiel, die sehr schlecht stehen in den Finanzen, können sich das also nicht leisten. Auch da haben wir schon wieder im Grunde genommen eine Ungleichgewichtung per se schon vorgegeben.
Ja, folglich müsste eine neue Staatsregierung den politischen Willen durchsetzen, dieses finanzielle Ungleichgewicht, was Lindecke ausmacht, zwischen den Kreisen durch Landeszuschüsse auszugleichen.
Wünschen würde ich mir das ungeheuer, dass das Land Sachsen sich dort mehr engagiert. Aber ich weiß natürlich, dass die Finanzen auch dort der entscheidende Punkt sind. Und da eine Ausgewogenheit hinzubekommen oder zu sagen, ich schiebe noch mehr Geld aus Dresden in die Fläche, ich wünsche es mir ganz und ich hoffe, dass viele, viele Parteien, die jetzt im Sächsischen Landtag sind, darauf drängen, dass das passiert. Aber ich weiß, wie schwierig das ist, bis hin zur Fragestellung, habe ich überhaupt so viele dann die Schule Sozialarbeit leisten können.
Zuletzt hatte ich Lindecke zum Kultusministerium gefragt, das ja seit Neugründung des Freistaats in CDU-Hand ist. Und für die Zukunft dieses Ministeriums wünscht er sich?
So eine Kontinuität in den Dingen wäre sehr sinnvoll. Und eine Umstrukturierung hin von Besorgnisträgern und weshalb es nicht geht, hin zu denen, die sagen, wir ermöglichen, wir machen, wir schaffen, wir krempeln die Ärmel hoch und wir gehen voran. Und da sind die Sachsen eigentlich top.
Naja, und da haben wir einen guten Einblick bekommen in die Kompliziertheit von den Dingen dann da tatsächlich vor Ort. Da ist ja alles drin, was an Herausforderungen da ist für eine künftige Regierung, von Finanzpolitik über wie gehe ich mit dem ländlichen Raum in Sachsen um? Wie stärke ich den ländlichen Raum? Was mache ich mit dem ÖPNV? Wie sorge ich dafür, dass der Lehrermangel eben nicht dauerhaft ein Problem bleibt? Also das wird spannend zu sehen sein in den nächsten Wochen, auf welche Lösungen man sich da vielleicht noch einigt. Dann bei tatsächlichen Sondierungs-Koalitionsverhandlungen. Finanzen sind garantiert ein großer Knackpunkt. Der Haushalt muss ja nächstes Jahr bestellt werden. Und die Frage ist, wer welches Ministerium bekommt? Da sind wir lange noch nicht angekommen, auch wenn unter der Hand immer mal schon hin und her jongliert wird, was denn wohl passieren würde. Aber da sind wir wirklich noch weit, weit entfernt davon. Denn längst sind ja nicht alle Dornen abgeschlagen. Der Weg längst nicht am Ende. Nicht immer einfach zu verstehen, was da in der Politik passiert, warum die Dinge so kompliziert zu sein scheinen, warum sie es auch sind, warum die Regierungsbildung in Sachsen so schwierig ist wie nie bisher. Wir hoffen, dass wir mit dieser Sendung zumindest für ein bisschen Klarheit und ein bisschen Einblick sorgen konnten. Wir hören uns gerne wieder, wenn Sie mögen. Das nächste MDR Sachsen Extra zur Brombeer-Koalition gibt's in 14 Tagen an dieser Stelle und natürlich in der ARD-Audiothek. Denn natürlich bleiben wir bei diesem spannenden politischen Prozess für Sie weiter am Ball, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist. Tschüss an dieser Stelle, sagen Uta Deko
und Daniel Schrödel. Noch ein Tipp zum Schluss für alle politisch Interessierten, denn wenn Sie bis hierhin gehört haben, sind Sie das auf jeden Fall. Die Kollegen von MDR Aktuell, die produzieren den Podcast Wahlkreis Ost. Auch dieser Podcast ist natürlich in der ARD Audiothek zu finden.
Was Sachsen bewegt. Der dornige Weg zur Brombeerkoalition. Ein Podcast von MDR Sachsen.